willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Leute, zack, Freitag-Podcast. Ich, Kirk Dels, gegenüber Wolfgang Hase. Los geht's. Wolfgang, was hast du für einen Song mitgebracht?
Los geht's, so stürzen wir heute rein. Hallo, lieber Kirk, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe heute einen Song dabei, für den ich euch als allererstes mitnehmen möchte auf eine kleine Traumreise. Stellt euch vor, es ist Winter 1980, mitten in New York. Ihr steht in dem Aufgang eines Clubs, nicht nur irgendeines Clubs, sondern eines ganz besonderen, nämlich der Paradise Garage. Das war gelegen in einem Parkhausgebäude, man musste so eine Rampe hochstehen. Stellt euch das mal bildlich vor oder, keine Ahnung, macht kurz Stopp und schaut euch Bilder an, die ihr im Netz sicherlich zahlreich findet. Wir stehen also gemeinsam und warten an der Tür, dass wir endlich rein dürfen, um Larry Levan bei seinem Kunstwerk zuhören zu dürfen und unendlich viel zu tanzen. Das hat man ja 1980 noch gemacht. Heute machen die Kids das in den Clubs eher weniger. Die Tür geht kurz auf und ihr hört einen Sound, und zwar genau diesen. Mein lieber Kirk, was regt sich da in dir, wenn du dieses Intro, diesen wahnsinnigen Basslauf hörst und in deinem Kopf, in deiner Fantasie dich mit mir in die Schlange gestellt hast? Was fühlst du?
Ja, pures Funkgefühl. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Also das stellt sich sofort ein. Maximaler Vibe, Bock zu tanzen und rein in den Groove.
Also ein unglaublicher Basslauf, ein unglaubliches Intro, das uns da reinzieht. Und ein Song, der, ich glaube, für jeden DJ aus unserem Genres oder unseren Genres und jeden Musikliebhaber ein ikonisches Stück der Straßenmusikkultur New Yorks und des Boogies geworden ist. Und er hat sich getragen, bis in die Jetztzeit natürlich auch viel gesampelt. Wir sprechen von I Hear Music in the Street von der fantastischen Band Unlimited Touch. 1980 erschienen auf dem Label Prelude Records. Einmal mehr. Man kommt nicht drum rum, man muss Prelude Records einfach sehr oft dabei haben. Dieses New Yorker Label war in der Schnittstelle zwischen Disco und Boogie ganz, ganz arg stilprägend, gerade weil sie ausgestattet waren mit fantastischen Produzenten und auch Studio-Engineers, die einen Sound kreiert haben, der davor so nicht da war. Wir hören das zum Beispiel bei Sharon Redd, die hatten wir ja kürzlich erst dabei, oder auch D-Train hatten wir auch schon am Start. Das ist ein richtiger Signature-Sound, der Prelude-Sound, sehr, sehr prägnant. Musikalisch sind wir bei moderaten 115 BPM, also eigentlich eher eine gemütlichere Nummer, auch ganz gut, weil die Energie nicht aus der Geschwindigkeit kommt, sondern aus der Intensität des Grooves. Es ist ein richtiger Sweet Spot und ist eben einfach nicht hektisch. Und gleichzeitig hat es aber ein, würde ich sagen, euphorisierendes Grundgefühl. Gerade dieses Intro treibt einem das Lächeln ins Gesicht. Und man kann die D-Dur-Akkorde, die da in verschiedener Anreicherung ausgetauscht werden, also es handelt sich alles um D-Dur, ist gar nicht groß komplex, total genießen und austanzen. Der Titel selber hat natürlich zum Thema die Stadtromantik. I hear music in the street, ich gehe raus und ich tanze dazu und ich fühle den Vibe der Straße, der gleichzeitig ein guter ist. Er ist aber auch für den Club natürlich produziert und hat einen richtig straighten, richtig klasse Groove, der sehr kompakt, ohne orchestrale Überladung, mit wenigen Instrumenten und mit einfachen Produktionskniffen dazu führt, dass wir tanzen wollen. Genau diese Reduktion macht ihn insgesamt auch so zeitlos und das merkt man auch, wenn man diesen Sound mal gegenhält gegen aktuelle Produktionen, der fügt sich da sehr gut dazu, also viel besser zum Beispiel als so ein Cell-Soul-Sound, der von der Instrumentierung sehr viel breiter angelegt war und im, wie soll man sagen, in der Intensität nicht so kompakt war. Wir haben eine ganz klare Drumlinie, die ist sehr einfach, aber prägnant und schön laut nach vorne produziert. Wir haben einen federnden Bass, der das Ganze funky macht, unterstützt von einer ziemlich funky Gitarre und dezente Synth-Einsätze, die wiederum Gegenmelodien spielen zu dem, was die Sängerinnen da insgesamt zu veranstalten. Das Ganze ist eher zum Mitgrooven von der Stimmung als jetzt zum totalen Ausrasten und Disco-Diva-Drama abfeiern. Aber ich glaube, es ist ein guter Connector für Menschen, um gemeinsam zu tanzen. Unlimited Touch sind eine New Yorker Band, die im Übergang von Disco und Boogie dann aufgetaucht sind und damals vor allem regionalen Fame einsammelten. Die waren viel in New York selber in Bars und in kleineren Clubs unterwegs als Live-Combo. Und 6 Mitglieder sind auf jeden Fall verbrieft immer dabei gewesen. Es wurde da auch mal ein bisschen rumgetauscht mit den anderen Musikern, die zu dem Prelude-Stall gehört haben. Einerseits die Sängerin Audrey Wheeler, dann Phil Hamilton, Tony Kissinton, Sandy Anderson, die zweite Sängerin, und Stephanie James, die unterstützt wurden von dem Keyboarder und Songwriter Lenny Underwood. Das war so die Core Group, die für die Instrumentierung und fürs Spielen zuständig war. Spannend ist aber auch, wer die Strippen im Hintergrund gezogen hat. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen typisch für die Zeit damals, dass auf einem Label Produzenten und Leute, die Songs schreiben können, für mehrere Bands tätig werden. Wir haben nämlich hier mal wieder Raymond Raid, Willie Anderson und den Bruder von Raymond Raid, Bird Raid. Das war im Grunde eigentlich die Kerngruppe von Crown Hates Affair. Und die haben auf Die Light am Anfang veröffentlicht, waren dort sehr prominent und aber gleichzeitig in New York als Songwriter, Arrangeure und Producer für Prelude tätig. Und natürlich ist bei der 12-Inch-Produktion auch wieder unser guter alter Freund François Carcavier mit am Start. Er hat den legendären Mix produziert, der in den Clubs von New York überall gelaufen ist. Lenny Underwood wird ausdrücklich als Co-Writer benannt und besonders ist, dass in der gleichen Session sozusagen als Schwestertrack Searching to Find the One genannt wird. Auch übrigens ein ganz, ganz tolles Stück, das ihr euch anhören solltet. Dadurch, dass ihr unsere Playlist auf Spotify, iTunes Music mal anklickt und da werden wir den neben dem natürlich auch dort stattfindenden I Hear Music in the Street für euch storen, sodass ihr den direkt ansteuern könnt. Also wir haben keine reine Producer-Erfindung. Ne? Wir haben starke Producer, aber auch eine starke Band, die sich im Zusammenspiel mit Band-Songwriting als Team aufgestellt haben und das Ding so geschrieben und in einer Session abgeliefert haben. Die Bassline ist ein ganz klares, ikonisches Super-Element von diesem Stück und auch der Gesang ist sehr, sehr stark. Wir hören da gerade mal rein, was die Damen so an Performance im Gesang liefern und ich glaube, ihr werdet genau wie ich sofort mitgerissen sein. Also am Ende einer Strophe und auf dem Refrain, ihr hört in beiden Teilen ganz starke Call-and-Response-Elemente. Ne? Der eine singt einen Teil vor, der andere antwortet drauf. Das ist hier abgestimmt zwischen Hauptsängerin und dem Background und dann kommt auch noch ein Male-Vocal hinzu. Mein lieber Kirk, ich bin mir hier sicher, dass diese Nummer sowohl in deinem Herzen wie auch in deinem Plattenkoffer, also deinem DJ-Köcher, ein sehr beliebter Pfeil ist. Erzähl uns doch mal, was dir zu dieser Nummer einfällt und ob du sie oft im Club mit dabei hast.
Würde ich sie nicht besitzen, die 12-Inch, dann wäre eine große Lücke in meiner Plattenkiste. Musikalisch, inhaltlich, rhythmisch und vor allen Dingen stimmungstechnisch. Also ich finde, wer sich mit unserem, ja, sag ich mal, Stiefel an Musik auseinandersetzt, der muss diesen Tune besitzen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Das ist ein wirklicher Standard-Muss. Nicht im Sinne von, dass der Track Standard ist, sondern der ist wunderschön komponiert, der ist facettenreich, der ist rhythmisch toll ausgeprägt, der schwingt einen sofort in den Groove. Party-Feeling ist direkt am Start. Ja, 10 von 10 jetzt schon.
Oh, das ist ja hervorragend. Also mir geht's ähnlich. Ich habe den bei ganz, ganz vielen DJ-Gigs gespielt und ich fand ihn immer auch interessant, um zum Beispiel in etwas langsame Garage-House-Stücke umzusteigen, weil es vom Sound her passt. Wenn man den ein bisschen hochpitcht, dann hat er auch die richtige Geschwindigkeit. Und für mich ist das ein Insignium eines New York-Gefühls. Also wenn ich mal unbedingt melancholisch darüber nachdenken will, ach, New York, dann ist das der Soundtrack, der mir da als erster auch zu einfällt, neben der Dancefloor-Tauglichkeit, die er natürlich hat. Ihr habt die beiden Sängerinnen gehört, Audrey Wheeler und Stephanie James, die das Ding natürlich vom Groove aufwärts richtig vergoldet und veredelt haben. Und für den Background ist die ganze Band zuständig, die mal syllabisch, manchmal in kleinen Harmonien darauf antworten. Das ist tatsächlich auch detailreicher gemacht, als es sich so aufs erste Anhören erweist. Aber wenn man genauer reinhört, dann ist es doch mit einer hübschen Komplexität ausgestattet, zumindest auf der Vocal Line, zumal der Groove darauf besteht, sehr stabil, fast durchgehend so zu laufen. Eine kleine Bridge gibt's auch, die hören wir uns später noch kurz an. Es gibt interessanterweise zu dem Track keine vollständigen verfügbaren Credits, wer ganz genau so alles mitgespielt hat. Es lässt sich also ein Stück weit nur erahnen, dass es die Band war, die das Album insgesamt aufgenommen hat. Aber man hat sich da ein Stück weit bedeckt gehalten, wie auch an anderer Stelle, nämlich die Produzenten-Credits musste ich auch irgendwie etwas mühselig rauspriemeln und nochmal auseinandernehmen. Da sind ziemlich unterschiedliche Aussagen zu. Also es ist ganz spannend, wenn man dickt und zurückschaut in diese alten Musiken, muss man manchmal echt eine ganze Weile graben, um Kontext und auch die richtigen Informationen zusammenzukriegen. Eine gute Quelle übrigens ist da, finde ich, immer wieder Red Bull Music mit ihrer Website und mit den zahllosen Artikeln und Interviews, die sie da eingestellt haben. Also das ist ein Vorschlag für euch, wenn ihr euch für diese Art von Musik oder generell für Musik interessiert, die so Clubkultur ist und Subkultur ist, dann habt ihr dort auf jeden Fall immer ordentlich was zu lesen. Historisch einzuordnen ist dieses Stück natürlich als weiteres Puzzlestück im Übergang von Disco zu Boogie. Na, wir sind ja da in den 80ern schon angekommen. Und dieses Riffartige, auch das Pianoartige, was da drin steckt, also wie das abläuft, dass auch diese D-Dur-Circle, der da die Hauptrolle spielt, das aufgebaut ist, verweist natürlich schon auf Garage und House Music. Der starke Fokus auf den Bass ist natürlich dem geschuldet, dass es ein Dance-Track sein sollte. Es wurde im Radio zwar auf Platz 6 insgesamt, also als erfolgreichstes Stück von Unlimited Touch, gebracht, aber er war natürlich produziert, um in den Clubs zu laufen. Der Track legt heute noch weiter, und zwar in verschiedenen Sparten. Einerseits gibt's die Lou Vega Partys, die weltweit stattfinden. Lil Lou Vega ist ein House-DJ und Produzent, ein Teil von Masters at Work. Dort ist die Nummer sehr, sehr prominent, und er selber hat da auch nochmal Touch drauf genommen. Er hat nämlich, bin mir nicht ganz sicher, ich meine in den Anfang der 2000er eine Neuinterpretation aufgenommen, auch mit neuen Sängern oder Sängerinnen, und hat es auf 118 hochgebracht, hat es aber musikalisch sehr nah an dem gehalten, was es war. Finde ich gut geworden, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die Unlimited Touch Nummer doch besser. Ich mag das ganz gern, das ist ein bisschen weicher und ein bisschen sanfter produziert, aber das Original ist mir lieber. Was dazu auch noch zu sagen ist, ist, dass tatsächlich die Nummer auch in der Modern Soul Szene, also denen, die eigentlich aus dem Modern Soul so ein Stück weit kommt und sehr spezifisch aus Soul-Musik angehen, die konnten oder können mit Unlimited Touch interessanterweise auch was anfangen. Und man findet Songs von Unlimited Touch auch auf üblichen Disco-Roller-Boogie Samplern, also auch in diese Gruppe, in diese Peer Group hat's hineingeschafft. Das berühmteste Sample wurde 1999 produziert oder rausgebracht in dem Song von Faith Evans, All Night Long. Da hat der Produzent das verwendet, das Drumbreak, und die Verbindung ist super einfach herauszuhören. Ich hatte vorher von einer Bridge gesprochen, die will ich euch noch kurz vorspielen, weil sie den Groove nochmal so schön rausbringt und auch die Sänger nochmal featured. Viel Spaß. Unlimited Touch. I Hear Music in the Street, die Bridge. Are you crazy? Wie gut ist dieses Stück? Das ist doch vollkommen irre. Habt ihr das gerade irgendwie auch so gefühlt, wie da Music Appreciation kommt? Also die tanzen förmlich auf der Straße und schreien vor lauter Freude, hear the music, wie toll ist das, es ist voll geil. Mann, wie gut kann ein Track sein und wie euphorisch kann er daherkommen? Da wird man noch irre, oder Kirk?
Absolut. Hands up in the air, Banger. Wer da nicht drauf steht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also das ist zwangsläufig, dass diese Euphorie entsteht, dieses hochachtende, super epische Gefühl.
Macht mich fertig, die Nummer. Also ich hab's jetzt keine Ahnung, 3000 Mal gehört und hätte gerade einfach hier alles stehen und liegen lassen können und erstmal lostanzen. Voll geil. Ich hoffe, euch reißt das genauso mit, weil Musik ist Liebe und wenn euch das ergreift und ihr einfach nur in das eintauchen könnt, dass das gut tut und dass das Spaß macht und euch das Grinsen im Gesicht steht, dann habt ihr ganz groß was gewonnen für euren Tag und das wünsche ich euch sehr, dass es euch genauso geht, dass ein so schöner, positiver Liebesfokus nur wegen eines Musikstücks dann in euch wohnt, wenn ihr das hört und ihr einfach gepflegt fröhlich ausrasten könnt, wie es mir gerade passiert ist. Ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich ein bisschen ausrasten muss, aber es ist einfach zu toll. Was die da, wie die das singen, wie das, oh, Alter, okay. Puh, zart mich mal durch. Kirk, du hast ja auch einen Song mitgebracht. Puh, ich muss mal ein Level mal ein bisschen runterfahren wieder. ja, also, genieß die Musik, sie ist schön. Appreciate Music. Es ist wundervoll, dass wir das als Menschen auf dieser Welt haben dürfen. Also wir sollten und dürfen zu wohl sehr recht dankbar sein, dass Musik Teil unseres Lebens sein kann. Ich hoffe, euch geht's auch so. Jetzt ist gut. Kirk, du hast uns auch einen wunderbaren Track mitgebracht. Ich habe schon gespinkst von einem Künstler, den ich auch sehr gerne mag, nämlich von Rick James. Allerdings einen, den ich nicht direkt gezückt hätte für hier und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, was du uns dazu erzählst, was die Story ist, warum das dein Dancefloor-Track Number One von Rick James ist. Feuer frei.
Okay, ich bin dran. Für uns habe ich heute einen Rick James Deep Cut am Start, mit dem ich jetzt selber eigentlich nicht wirklich gerechnet habe. Selbst ich habe vor kurzer Zeit ihn erst entdeckt. Beim Durchstöbern ist mir die Rick James LP Cold Blooded von 1983 in die Hände gefallen. Habe sie nach langer Zeit mal wieder durchgehört und bin bei dem Song, den ich gleich zum Besten gebe bzw. präsentiere, schier nach hinten übergefallen. Der Song ist sexy, frech, kraftvoll, treibend und dennoch soulvoll und klar typisch Rick James. 1, 2, 3, you, her and me. Auf Gaudy Records, einem direkten Unterlabel von Motown, für Mainstream R&B damals in die Welt gehoben worden, vorher mal gestartet als Miracle Records. Den Namen hatte man 62 umgeändert, um Verwechslungen mit der Gesangsgruppe The Miracles zu verhindern. Zurück zum Song und der Nerdfrage, wurde das Ding als 7-Inch oder 12-Inch ausgekoppelt? Das ist ja immer so eine Info, die ihr mit uns an die Hand bekommt. Na klar, wie eigentlich immer, aber nicht als eine A-Side, 7-Inch oder 12-Inch, 1, 2, 3, lief als B-Seite zur Single Ebony Eyes, dem Duett von Rick James mit Smokey Robinson. Und diese Kombi gibt's auch als 12-Inch, diese aber nur in Großbritannien. Sprich, wenn ihr 1, 2, 3 auf Vinyl sucht und auf Vinyl erwerbt, dann habt ihr Ebony Eyes im Gepäck, nämlich als die Single, wo es drüber released wurde. Das ist genau mein Humor. Kontroverser geht es eigentlich gar nicht. Unterschiedlicher könnten die Songs auf der Platte gar nicht sein, alleine wegen des Tempos schon. 1, 2, 3 schwankt zwischen 129 und 132 BPM. Im Gegensatz zu Ebony Eyes bei 70 BPM. Aber erstmal zu Rick James selber. Weil ohne Kontext ist der Track so ein super funky Boogie Disco Song. Mit Kontext ist es Rick James galore. Der Mann war nämlich nicht einfach nur so ein Top-Funkstar. Der stand für einen. Nee, der war eine ganze Ära sozusagen. Der war Sänger, er war Multi-Instrumentalist, Songwriter, Producer und einer dieser Interpreten, die Motown in den späten 70er, 80er einmal komplett auf Funk, Punk umprogrammiert haben. Neben den eigenen Hits wie Super Freak, Mary Jane, Cop and Blow, Love Gun und hat er auch als Macher für viele andere abgeliefert. Tina Marie, die Mary Jane Girls, The Temptations und sogar für den Schauspieler und Comedian Eddie Murphy und sein Popprojekt. Ja, man soll es kaum glauben. Eddie Murphy hat mal eine Platte aufgenommen und die ist wirklich fürchterlich. Rick hatte weit verteilt seine Finger und Talente im Spiel. Musikalisch, wahrscheinlich sexuell und ganz bestimmt geschäftlich. Und Fun Fact mit Motown-Mythos dahinter. Bevor er als Rick James in der Musikwelt bekannt wurde, hatte er schon Mitte der 60er in Toronto bei der kanadischen Truppe The Myna Birds war er da involviert, unter seinem ursprünglichen Namen Rick Matthews. Myna Birds oder Mynan Birds, eine Band, in der unter anderem auch Neil Young mit involviert war, Und ja, die waren sogar bei Motown im Orbit und arbeiteten unter anderem unter der Ägide von Smokey Robinson. Jetzt wieder zum mitgebrachten Song, 1-2-3, You, Her and Me, ist lyrisch komplett ohne Nebelmaschine und Verdeckungen. Rick verkauft hier sehr offensiv die Idee eines Ménage à trois. Eines Dreiers, also nicht den von BMW, sondern den mit den anderen drei Buchstaben SEX, inklusive der legendären Mischung aus seinem Charme, seiner Dreistigkeit und der typischen Rick James Attitude. Ich sag's jetzt einfach mal. Er spielt mit dem Zahlenspiel 1 ist einsam, 2 auch und droppt sogar dieses Ménage à trois ganz explizit gegen Ende des Songs. Das ist nicht subtil, das ist maximal Rick. Musikalisch kann ich es wenigstens ein bisschen sauberer einordnen, ohne Fantasiegelaber gerade. Funk. Punkt. Die Drums sitzen wie ein Uhrwerk. Kick als Motor, Snare, Backbeat als klare Kante, dazu ein feines Hi-Hat-Tackern im Hintergrund, das dem Groove diesen leicht glitzernden 80s-Schub gibt, gepaart mit einer tackernden Gitarre im Untergrund, die sich im Refrain im Nichts auflöst. Leichter Chor hält die knisternde Lift-Up-Energie auf Anschlag. Unten drunter klebt eine durchlaufende, angeslappte Bassline am Beat. Harmonisch bleibt es angenehm hypnotisch. D-Moll als Homebase und immer wieder der Sprung nach F-Dur. Ein klarer Lichtanmoment, ohne Flow zu brechen. Genau dadurch wirkt der Track so konsequent und tanzbar, anstatt so songig verkopft zu werden. Der Aufbau ist tight, kurzes Beat-Intro, dann bist du sofort in diesem Dance-Loop und später öffnet sich das Ganze stellenweise breiter, sogar im Stereoraum, der plötzlich größer wird, während der Groove einfach weiter marschiert und durch ein prickelndes Percussion-Intermezzo angereichert wird und gepusht wird. Riggs Blues-Roots werden natürlich auch angerissen, die typische Spielweise seiner Gitarre im Solo darf da nicht fehlen. Die Hook fühlt sich wie Call and Response im Arrangement an. Die Stimme setzt die Ansage und die Musik antwortet mit knackigen Akzenten. Wie sich das nun anhört, hören wir jetzt. Rick James mit 1-2-3, You, Her and Me.
Leute,
Ich habe die Platte durchgehört und bin über diesen Track gestolpert, obwohl diese scheiß Platte seit Jahren in mein Plattenregal steht, und bin schier umgefallen, weil ich den nie auf der Kette hatte, der Track. Wolfgang, wie stehst du zu Rick James und insbesondere zu diesem Tune?
Also dieser Track war mir tatsächlich auch nur bekannt, weil ich den irgendwann mal auf dieser Platte gehört habe. Aber anscheinend habe ich ihn nicht richtig angehört. Das ist schon ganz schön, regt einen schon ganz schön an. Der will was von dir. Also und dann noch so hinten raus so ein bisschen gospelig mit den auf Terzen hoch sich stimmenden Chören und aber gleichzeitig auch die ein bisschen schwebende Akkord, bisschen funky Bass hier und dann irgendwie sein Gesang, der auch immer so ein bisschen sprechender Gesang ist, vollkommen irre. Also Rick James als Figur, also kann ich ein bisschen mehr sagen, hat mich schon immer unglaublich fasziniert, weil die Herrschaft von Berry Gordy auf Motown, auf seinem großen Labelwerk, ne, also Stevie Wonder war dort, Marvin Gaye war dort, Diana Ross, The Supremes, Temptations, bla bla bla, eine ewig lange Geschichte von unglaublichem Erfolg. Berry Gordy war ein sehr hierarchischer Mensch und hat auch dafür gesorgt mit wahnsinnig Härte, dass Erfolg auf seinem Label stattfindet. Und dann kommt Rick James daher und singt dauernd übers Kiffen und über Sex und über komische Praktiken, ist jetzt nicht der Einzige auf dem Label, aber auf jeden Fall polytoxisch unterwegs gewesen, bis er dann, auch nicht ganz untypisch an einem Herzanfall verstorben ist. Und macht, wie du sagst, eine Art Punk im gesellschaftlichen Sinne in Funkmusik auf diesem Label. Auch Superfreak ist ja auch so ein Track, der jetzt nicht an anrüchigen oder, wie soll man sagen, zweideutigen Aussagen spart. Und er hat Hits produziert, einerseits und andererseits auch voll aus dem gewünschten, möglichst ruhigen Erfolgssetting von Berry Gordy ist herausgestochen. Ich habe ihn auch sehr genossen übrigens als Sidekick von Dave Chappelle in dessen Shows, wo er zusammen mit Charlie Murphy immer so Absturzgeschichten erzählt, die beiden miteinander erlebt haben. Sehr, sehr unterhaltsam. Von daher war Rick James sicherlich auch eine der spannendsten Figuren, die im Umfeld von Motown Records, und dazu gehörte ja Gordy Records, ne, nach Berry Gordy oder Anna Gordy eigentlich benannt, gehört. Und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Also auch die langsameren Sachen, die er gemacht hat, sind ziemlich gut. Die Sachen von Mary Chain Girls, das waren ja eigentlich seine Background-Sängerinnen, die dann eine eigene Band wurden, sind ultra gut. Und die Produktion, die er für andere gemacht hat, der war schon ein ganz schön krasser Wizard dafür, was er gleichzeitig für ein Hallo-Tri war. Sehr sympathisch, finde ich das ehrlich gesagt. Und der Track, der rockt's auf jeden Fall richtig.
Man sollte aus meiner Sicht alle seine Platten besitzen. Und weil wir hier auch natürlich Sample-Detektiv spielen, 1-2-3 taucht als Samplequelle später doch tatsächlich wieder auf. Unter anderem bei Ralph Myers and the Jack Herron Band im Track Funky Business 2003. Eine Platte, die ich rauf und runter gehört habe und nie die Samplequelle recherchiert hatte, weil es so gut gemacht ist, dass ich irgendwie nie gedacht habe, dass es ein Sample, der da verwendet wurde. Aber 1-2-3, You, Her and Me ist kein bekannter Mega-Hit, der hier eingesetzt wurde, sondern halt eben so ein Sparten-Underground-Ding und für mich Hidden Gem und Floorbanger. Er ist ein perfektes Beispiel für Ricks Mischung aus Songwriter-Kontrolle, Motown-Glam und Null-Charme im Storytelling. Also, wenn ihr Ebony Eyes Single kauft oder seht, Nadel auf die B-Seite, denn da wohnt dieser kleine Skandal als Track manifestiert. Ja, zu Rick James könnte man eigentlich einen kompletten eigenen Podcast machen. Alle weiteren Details spare ich mir an der Stelle.
Wolf. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Schlusswort schon. willst du auf schlüpfrige Details nicht mehr eingehen? Okay, kann ich verstehen. Wir sind ja auch ein Musikpodcast und kein, was weiß ich, Gossip-Podcast. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir wünschen euch ein wahnsinnig schönes Wochenende mit ganz viel schöner Musik, mit Tanz und vor allem mit ganz, ganz viel Liebe in diesen merkwürdigen Zeiten.
Das ist völlig richtig.
Bye, bye.